Also ich glaube, die Angst falsch zu machen, ich weiß nicht, ob man Angst haben muss, aber eine Sorge begleitet mich durchaus auch noch, weil es ist ein sensibles Thema. Aber aus Angst, da gar nichts zu machen, ist auf jeden Fall das Falscheste. So, das kann man schon mal sagen. Es ist, glaube ich, immer, es ist, also ganz viel ist erstmal, bevor ich jetzt über Informationen rede, erstmal ist so Haltungsfrage. Wenn ich das wirklich wichtig finde, und jeder sollte es wichtig finden, aber das steht vielleicht auf einem anderen Blatt, aber wenn ich das, wenn es mir ein Anliegen ist, das ist schon mal, da ist schon mal viel gewonnen. Und eben nicht über Leute reden, über Leute entscheiden, sondern irgendwie für und mit.
Hi und herzlich willkommen zu Podlog der Perspektiven, einem Podcast über inklusive Wissenschaftskommunikation. Ich bin Ju und komme hier mit Menschen zusammen, die zu Wissenschaftskommunikation forschen oder die Wissenschaft kommunizieren, ob in der Kommunikationsabteilung einer Universität, in wissenschaftsjournalistischen Artikeln, auf der Bühne oder im Museum. Und ich spreche hier mit Menschen, die abseits von Wissenschaftskommunikation zu den Themen Inklusion, Gerechtigkeit und barrierearme Räume arbeiten. Gemeinsam wollen wir darauf schauen, wie wir die Wissenschaftskommunikation inklusiver gestalten können. Heute spreche ich mit Dr. Phyllis Mania, die ihr gerade schon im Intro gehört habt. Phyllis trinkt gerne guten Kaffee und ist, wie sie selbst sagt, nicht ganz so heimlicher Nerd. Sie kommt aus der Viscom-Praxis und arbeitet als Referentin für Wissenschaftskommunikation im Bereich Naturwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt. Mit Phyllis spreche ich unter anderem über den Neutronenstern, ein mobiles und interaktives Exponat, das aus dem Forschungscluster Elements entsprungen ist. Sie erzählt, wie sie einfache Sprache als eine Möglichkeit, Barrieren abzubauen, in das Projekt integriert hat. Wir sprechen außerdem über unsichtbare Exklusionsfaktoren, wie Menschen von gegebenen Strukturen an Teilhabe behindert werden und auch darüber, was Phyllis in Zukunft bei der Planung von Veranstaltungen anders machen würde. Nicht zuletzt sind Haltung und Zugehörigkeit Thema. Weil Phyllis eigentlich aus dem Bereich Psychologie kommt und in der biologischen Psychologie promoviert hat, habe ich sie zu Beginn auch zu ihrem Weg in die Viscom befragt und welchen Aufgaben sie heute in ihrem Alltag begegnet. Hier erzählen wir beide auch, wie wir uns kennengelernt haben. Wenn ihr also vielleicht direkt mit dem Thema Viscom reinstarten wollt, dann habe ich euch in den Shownotes die Zeitstempel angegeben. Ich habe mich super gern mit Phyllis unterhalten und hoffe, ihr könnt auch etwas aus ihrer Praxis für eure mitnehmen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, wie ist das bei dir? Ich habe gesehen, auf deiner Internetseite, die ich auch super sweet finde, dass du guten Kaffee beispielsweise magst.
Ich
Hattest du
mag
heute
guten
schon
Kaffee.
Kaffee und wie trinkst du ihn am liebsten?
Ich hatte einen Kaffee. Würde schon fast sagen, es ist zu wenig.
Aha.
Zumindest jetzt um die Zeit. Ich versuche den ersten eigentlich ein bisschen später zu trinken, aber es gelingt mir nicht immer. Und ich trinke meistens irgendwas zwischen Cappuccino oder wahrscheinlich würde man sagen Flat White. Also es ist ein doppelter Espresso mit nicht ganz so viel Milchschaum. Und wir haben, ich würde sagen, eine solide Kaffeemaschine. Wir haben aber jetzt kein so ein Barista-Schiff oder sowas zu Hause. Gar kein
Sehr
Platz
schön
für und
gesagt.
auch keine Geduld. Also es ist kein Vollautomat, aber wir mahlen auch die Bohnen. Aber wenn
Ah
das
ja.
zu viele Schritte, ja, dann wird es schwierig.
Aber das ist ja auch eine Kunst, also da den richtigen Mahlgrad zu haben und so, und dass es dann
Ja,
gut schmeckt.
deswegen bleiben wir auch immer, also wir hatten ganz lange eine Bohne, haben dann irgendwann mal gewechselt. Das hat auch gut funktioniert. Und jetzt haben wir zum Beispiel eine ganz tolle, glaube ich, tolle zu Weihnachten geschenkt bekommen, halt nur so ein kleines 250-Gramm-Päckchen. Und der Mahlgrad stimmt nicht. Und ich habe schon 4 Tassen verschwendet sozusagen, weil es dann immer verstopft. Und ich bin jetzt aber gehemmt, weiter zu probieren, was der richtige Malgrad ist, weil dann die halbe Packung Kaffee leer ist und ich den gar nicht probieren konnte. Das ist ein bisschen traurig.
Okay, aber das heißt, dass du da auch so, ich habe nämlich gesehen, dass du von dir auch gerne als Nerd sprichst, dass du da auf jeden Fall auch so ein bisschen dich reingefuchst hast, wie du es richtig machen kannst oder im Team dann quasi.
Wahrscheinlich nicht so extrem, wie das vielleicht manche mittelalte Männer auf Instagram tun. Also es gibt keine Latte Art bei uns. Aber nee, aber das ist grundsätzlich so. Ich glaube, es ist echt egal, was für ein Thema und auch egal, wie nischig. Ich nörde mich sehr gern rein und habe dann da so irgendwelche Phasen und dann, ja, dann will ich alles über das Thema wissen. Das hört dann auch wieder auf, also je nachdem, was es ist. Aber ja, wenn Interesse, dann geht's immer tief, das kann man schon sagen.
Ja, richtig cool. Und wir beide, um jetzt mal so ein bisschen unser Kennenlernen vielleicht, weil wir sehen uns ja heute zum allerersten Mal, wir sprechen uns zum ersten Mal, wenn auch in digitaler Form. Wir, ich sag mal, sind ja auf eine Weise in Anführungszeichen verwandt über das Viscom-Kolleg. Das kennen manche, die zuhören, vielleicht auch, manche vielleicht aber noch nicht. Und das Viscom-Kolleg ist quasi so eine Art ja modulares Jahresprogramm für junge KommunikatorInnen in der Wissenschaftskommunikation, die beispielsweise aus der Wissenschaft selber kommen, das heißt WissenschaftlerInnen sind, aus der institutionellen Kommunikation oder aus dem Wissenschaftsjournalismus. Und das war ja oder ist eine Initiative von der Alfred-Töpfer-Stiftung und der Klausen-Siemann-Stiftung in Kooperation mit dem Bundesverband Hochschulkommunikation, Volksbank-Stiftung, dem NAWIC und Wissenschaft im Dialog. Und du bist ja aus dem zweiten Jahrgang. Magst du vielleicht mal auch nochmal erzählen, wie das ja Viscom-Kolleg für dich war, was du für dich daraus mitgenommen hast und wie du die Zeit überhaupt wahrgenommen hast?
Gerne. Wo fange ich an? Es war auf jeden Fall ein großes Highlight im letzten Jahr für mich. Ich hatte das tatsächlich auch im Jahr davor schon gesehen und hatte aber den Sommerurlaub schon gebucht. Der wäre genau auf eine der Seminarwochen gefallen und habe mich total geärgert und war deswegen wild entschlossen, es dann beim zweiten Mal zu versuchen. Und es hat zum Glück auch geklappt. Und es war wirklich eine unfassbar bereichernde Zeit, vor allem auch durch die Vielfalt der Menschen da. Also gerade auch berufliche Vielfalt, du hast es ja gerade schon gesagt, es sind sowohl JournalistInnen als auch institutionelle KommunikatorInnen, so wie ich, und eben WissenschaftlerInnen selber. Und auch bei uns waren noch eine Illustratorin und ein Museumspädagoge dabei. Also wirklich ein tolles, buntes Feld von Menschen, die Wissenschaftskommunikation in irgendeiner Form betreiben. Und da wirklich so eine gemeinsame Zeit zu haben, sich so intensiv damit auseinanderzusetzen, tolle Impulse zu kriegen und eben ja diesen Raum für Reflexion zu haben und eben oder auch für die Zukunft zu spinnen und zu planen, das war wirklich ja sehr, sehr viel wert.
Ja, richtig cool. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir uns jetzt demnächst dann mal sehen. Ich weiß gar nicht, ob du da bei dem Treffen dann auch dabei sein wirst.
Ich bin dabei. Ich freue mich auch schon sehr.
Genau, dass wir da jetzt so eine kleine Community irgendwie haben von, ja, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, vielleicht junge Generation zu sagen, weil wir auch unterschiedliche Altersgruppen trotzdem dabei haben. Aber ich finde es auch super wertvoll, diesen Raum zu haben, um gemeinsam irgendwie darüber sich Gedanken zu machen, abseits vom Alltag vielleicht und voneinander zu lernen, was man vielleicht für die eigene Kommunikation mitnehmen kann. Und fand das auch super bereichernd. Bei uns gab es eben auch ein ganz großes Potpourri, sage ich mal, an Menschen, die aus ganz verschiedenen Positionen gekommen sind, verschiedene Eindrücke mitgebracht haben. Und ja, ich glaube, heute oder morgen ist auch die Bewerbungsfrist für den dritten Jahrgang. Da bin ich dann auch gespannt, wer da alles mit an Bord kommt, sage ich mal, und wen wir dann vielleicht im nächsten Jahr dann für das große Get-Together treffen.
Total aufregend. Ja, wahrscheinlich können wir jetzt keine Werbung mehr machen, wenn das live geht. Nee. Aber dann machen wir nochmal Werbung auf Social Media.
Ja, absolut. Richtig cool. Und abseits der Wissenschaftskommunikation, wenn wir mal so schauen, was dein fachlicher Hintergrund ist. Ich habe gesehen, du hast in der Psychologie studiert in Hamburg. den Bachelor of Science gemacht, dann warst du auch in Maastricht, hast da einen Abstecher gemacht für den Master in Cognitive Neuroscience, das heißt auch Master of Science, dann da absolviert und danach hat sich wieder zurück nach Hamburg gezogen, richtig?
Genau.
Für die Promotion.
Genau so war's.
In der biologischen Psychologie nämlich, und da kommt dann eine andere Gemeinsamkeit von uns beiden ins Spiel, und zwar die EEG-Signale.
Ach, tatsächlich?
Ja, genau. Damit hast du dich auch intensivst auseinandergesetzt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe die allermeisten Experimente für meine Dissertation waren mit EEG. Plus Motion Tracking zum Teil. Aber genau, ich habe EEG, sage ich mal, von vorne bis hinten durchexerziert mit dem Stand von vor 10 Jahren. Also wenn man mich jetzt fragt, ist wahrscheinlich nicht mehr, kommt nicht mehr so viel Sinnvolles bei rum, aber ich habe halt auch im Bachelor schon eine EEG-Studie gemacht und dann genau im Master, ach tatsächlich im Master auch nur begleitend, da war es dann eine FMRT-Studie, aber in der begleitend, also nicht gleichzeitig, aber EEG war ein Teil davon, das habe ich dann weiterhin auch durchgeführt und meine Promotion war dann wieder Fokus auf EEG, aber eine andere Art der Analyse, als ich das vorher gemacht hatte.
Ich finde das super spannend, weil EEG-Signale mir auf eine Weise eben in meiner eigenen Forschungsarbeit auch begegnet sind. Und zwar habe ich ja zum Thema datenbasierte Fehlerdiagnose geforscht, also das heißt so Prozessüberwachung, wenn technische Anlagen überwacht werden, um da zu schauen, okay, gibt's, also oder wird die Maschine gerade in einem Gutzustand betrieben oder ist irgendwie ein Fehler da, wie zum Beispiel eine Leckage oder eine Verstopfung oder sowas, ne, dass, damit sowas frühzeitig einfach erkannt wird. Und ich habe in meiner Dissertation ein neues Framework für datenbasierte Fehlerdiagnose entwickelt, und zwar auf Basis von Riemannscher Geometrie. Und da habe ich nämlich dann gesehen, dass Riemannsche Geometrie, also das ist so eine mathematische Methode, die eben auch verwendet wird, um EEG-Signale auszuwerten. Na, dann habe ich irgendwie gesehen, ah, okay, wenn Patientin A dann irgendwie den rechten Arm hebt oder den linken Arm, dann sieht das EEG-Signal eventuell ein bisschen anders aus und dann kann das somit dann klassifiziert werden. Und das fand ich dann ganz spannend, dass quasi die EEG-Signale uns beide begrüßt haben während unserer
Forschungsarbeiten. Total. Ich wollte gerade sagen, ich habe, das denkt man ja vielleicht bei dem, das klingt ja erstmal nach sehr, sehr unterschiedlichen, weit entfernten Feldern, aber oft ist es ja dann gar nicht so.
Nee, genau. Das fand ich super spannend, da dann auch diesen Transfer zu sehen und so ein bisschen dann zu schauen, okay, ach, was machen eigentlich die KollegInnen in der Medizin, war das dann quasi, oder dann auch in der Kombination mit maschinellem Lernen beispielsweise, um das dann auszuwerten. Das finde ich dann super interessant und spannend, wie sich da die Wege eigentlich auch kreuzen. Und dann beispielsweise auch im Viscom-Kolleg. genau. Und mich interessiert natürlich auch sehr, wie dein Weg dann eigentlich zur Viscom gekommen ist. Ne? Du sagst auch von dir selber, hast du diesen Weg gemacht von den Neurowissenschaften, dann sogar auch über Bildungsarbeit hin zur Wissenschaftskommunikation. Vielleicht magst du das auch noch ein bisschen umranden, damit die ZuhörerInnen auch wissen, warum wir jetzt eigentlich über Viscom sprechen und nicht über EEG-Signale im Detail.
Ja, sehr gerne. Tatsächlich sage ich immer, hätte ich vor 10 Jahren schon gewusst, dass man in der Viscom arbeiten kann, dann hätte ich das sofort gemacht.
Ja, verstehe.
Und bin aber gar nicht so sicher, ob ich das einfach nur nicht wusste oder ob es auch einfach gar nicht so viele Jobs gab und das überhaupt nicht so präsent war. Also es war definitiv nicht so präsent, das weiß ich. Das hat wirklich auch in den letzten, ich sag mal, 5 Jahren an Fahrt aufgenommen, was super ist. Und ich habe, wie viele ja auch, während meiner Promotion schon Viscom gemacht, ohne tatsächlich als dieses Wort dafür zu benutzen. Es war, also wir reden jetzt hier von 2012, 13, ist halt doch dann auch schon ein Eckchen her. Und ich weiß noch genau, dass mein Promotionsbetreuer damals sagte, wir müssen jetzt da mal was machen. Man hat jetzt so einen Blog. Also ne, auch Blog ist ja jetzt auch schon wieder fast antik. Wir brauchen mal so einen Blog und Twitter. Also damals noch Twitter und vertretbar. Und dann haben wir das gemacht. Ich habe die Webseite gebaut für unsere Arbeitsgruppe. Wir waren eine kleine Eminöter-Gruppe. Mich hat das schon immer, also ich habe als Jugendliche schon wirklich in den 2000ern so kleine Webseiten gebaut und so. Das war die Zeit, wo man dann auch in MySpace mit HTML sich das irgendwie schick machen konnte. So viel zum Thema, so viel mal Nerd, einfach schon mal irgendwas mit Code. Keine Ahnung, aber Hauptsache irgendwas mit Code. Und genau, dann habe ich damals die Webseite für die Arbeitsgruppe gemacht. Blog ist eigentlich ein bisschen viel gesagt. Wir haben dann da gemeinsam, also die drei DoktorandInnen, die wir waren, Texte geschrieben über unsere Methoden und Forschungsthemen. Da ist aber nicht regelmäßig was Neues erschienen. Also das war dann schon eher eine statische Seite, wo aber einfach erklärt wurde, was wir machen. Möglichst allgemein zugänglich, so die Hoffnung. Genau, parallel dann Twitter, da hatten wir dann von unserer Arbeitsgruppe einen gemeinsamen Account, aber außer mir und unserem Betreuer hat das aber keiner so wirklich bedient. Mir hat das einfach schon immer gelegen. Ich hatte auch sehr früh Instagram. Mhm. Und habe da einfach immer so eine Neugierde, viel Neugierde. Ich glaube, das ist so ein allgemeines Symptom bei Leuten in der Viscom, sehr neugierig zu sein. genau, aber das war so die Affinität und das waren so die ersten Schritte. Und ich glaube, das erste Mal, wo ich dann auch wirklich so außerhalb was Größeres gemacht habe, war gegen Ende meiner Diss. Da gab es einen Blog, der hieß Women Are Boring. Den gibt es leider nicht mehr. Und der hieß Women Are Boring, weil, so die beiden Gründerinnen, dass einer der ersten Vorschläge war, wenn man Women Are googelt, dann kam die Autovervollständigung Boring. Und die haben gesagt, ja, nein. Alles andere als das und haben sich zur Aufgabe gemacht, mit diesem Blog international Wissenschaftlerinnen sichtbar zu machen, komplett themenübergreifend. Cool. Und da hatte ich mich dann gemeldet und habe da einen längeren Text über mein Promotionsthema geschrieben. Und das war wirklich so mein erstes, ja, wo ich sagen würde, so das erste Ding. Ich ärgere mich auch immer, dass es den Klartextpreis da schon noch nicht gab. Hätte ich mir jetzt eigentlich Chancen ausgerechnet. Aber auch da Werbung für den Klartextpreis.
Ja, absolut.
Genau, und das war so das. Aber ich bin raus aus der Uni, raus aus der Wissenschaft. Vielleicht so nach der Hälfte, zwei Drittel der Promotion auch klar, dass ich da nicht bleiben möchte als Wissenschaftlerin. Und habe überlegt, okay, was kann ich denn noch? Das ist ja oft erstmal so ein Schritt, wenn man wirklich erstmal sich auf Wissenschaft fokussiert hat. Was kann man denn dann machen? Ne? Was kann ich denn jetzt eigentlich mit meinem hochspezialisierten irgendwas? Da führten viele fast schon Zufälle, würde ich sagen, zueinander. Aber das, was mir Spaß gemacht hat, war halt oft einfach die Studis betreuen, die Masterarbeiten betreuen, Lehre. Ich war selbst auch immer Tutorin im Studium. Es war auch immer das, ja, die Webseite machen, auch die Poster gestalten für unsere, für Konferenzen. Also alles so ein bisschen nicht so
die
richtig
Wissenschaft.
Genau, es war irgendwie Kommunikation vielleicht. Habe aber auch ehrenamtlich seit meiner Jugend bei den PfadfinderInnen diverse Dinge getan. Aber viel war eben da eigentlich auch Teamerin, Bildung im weitesten Sinne. So bin ich Bildungsreferentin geworden bei einem Pfadfinderverband.
Ja, super spannend, dein ganzer Weg. Und auch, ich kann das super gut nachvollziehen, was du am Anfang auch gesagt hast. Ist Viscom eigentlich ein Ding? Gibt es das? Und so weiter und so fort. Das habe ich auch erst später irgendwie so richtig greifen können. Natürlich ein bisschen mit Zeit versetzt, wo dann Dr. Mighty Nguyen Kim schon irgendwie ein Ding war, sage ich mal. Aber für mich war das auch erst gar nicht klar, dass das was ist. Ach so, ich kann mich auch komplett irgendwie darauf fokussieren, wenn ich das gerne möchte, abseits von der Forschung. Und dann habe ich gesehen, dass du natürlich jetzt, also du meintest gerade raus aus der Uni, aber jetzt auch eigentlich wieder in der Uni bist, aber eben in einer anderen Rolle, und zwar als institutionelle Kommunikatorin, wie du es gerade eben auch schon gesagt hast. Und da, wenn ich es richtig weiß, bist du seit 2022 bis 25, also mittlerweile letztes Jahr, Referentin gewesen beim Cluster Elements und jetzt gerade Referentin für Wissenschaftskommunikation im Bereich Naturwissenschaften an der Goethe-Uni in Frankfurt.
Genau.
Vielleicht magst du da auch einmal ganz kurz abreißen, was sind denn da eigentlich gerade deine täglichen Aufgaben, bevor wir dann nochmal konkreter auf ein, zwei andere Projekte vielleicht eingehen?
Ja, also täglich, mein Kollege sagt immer, unser täglich Brot sind die Pressemitteilungen. Das stimmt auch. das ist das, was es auch sozusagen so sehr institutionell macht. Das ist natürlich einfach Kernaufgabe in einem Büro für PR und Kommunikation, heißt es bei uns. Woanders heißt es Pressestelle, Presseabteilung. Aber es ist einfach tatsächlich die zentrale Kommunikation der Uni. Da geht es in meiner Rolle und noch der von zwei anderen vor allem darum, die Pressemitteilung über unsere Forschungsergebnisse, also unsere, ne, von WissenschaftlerInnen der Goethe-Uni, aber eben auch so Sachen wie Förderung, es gibt eine neue DFG-Gruppe oder irgendwas wurde verlängert. Also das sind halt auch manchmal dann nicht so aufregende Sachen. Aber für mich ist immer dann aufregend, wenn ein Paper kommt und es kommt von überall, halt Naturwissenschaften in meinem Fall, und da kommt mir dann eben dieses, ich bin gerne Nerd und fuchs mich rein zugute, weil in der Regel weiß ich nichts über das Thema, was da kommt. Also ne, wenn ich Glück habe, kommt mal was aus der Neuro, oder es ist irgendwie, ja, mittlerweile Physik, das war das mit dem Cluster, das können wir ja gleich nochmal sagen. Aber ja, wenn ich habe jetzt diese Woche Darmmikroben und dreidimensionale Moleküle. So.
Ja.
Ja, so mehr kann ich dazu auch noch gar nicht sagen. Gestern habe ich mir das eine sozusagen um die Ohren geschlagen, aber es macht auch einfach wirklich Spaß. Und genau, da ist natürlich auch der Kontakt zu den WissenschaftlerInnen wichtig. Und ja, also das ist so das eine, die Pressemeldungen oder Webmeldungen, die wir dann auch wiederum für die Social-Media-KollegInnen vorbereiten und so weiter und so fort. Also wirklich so eine klassische institutionelle Kommunikation. Was ich, das ist mir vielleicht auch noch wichtig, schon noch ein bisschen von Hochschulkommunikation abgrenze, weil das hat ja auch oft einen politischen Charakter. Da geht es ja auch viel um, ne, was passiert auf dem Campus, was passiert vielleicht auch auf Landesebene. In Hessen haben wir das Thema Hochschulpakt. Mit diesen Themen habe ich nichts zu tun, und darf mich rein auf die Wissenschaft konzentrieren, was sehr schön ist. Und das andere ist aber darüber hinaus, ja, tatsächlich Inklusion. Also gerade hatten wir auch an der Goethe-Uni den Tag der Menschen mit Behinderung. Darüber berichte ich dann halt auch mal intern und mache für den nächsten Uni-Report was. Das picke ich mir dann manchmal so ein bisschen raus, beziehungsweise irgendwer muss es ja machen. Und das ist natürlich schön, wenn einem das Thema liegt. Also es sind auch manchmal größere Texte fürs Hochschulmagazin zum Beispiel. Und darüber hinaus ist mein Steckenpferd eben noch so ein bisschen, ich nenne es mal Wissenschaftsvermittlung im weiteren Sinne, um das so von dieser Kommunikation im sendenden Sinne abzugrenzen,
ja.
Dass ich auch immer wieder ja, andere Projekte, Veranstaltungen im weitesten Sinne, bedeutet aber nicht, dass ich die Veranstaltung organisiere, dafür haben wir ein Veranstaltungsmanagement, sondern dass ich da Viscom beisteuere, wenn das irgendwie Sinn macht. Heißt zum Beispiel konkret, nächsten September haben wir in Frankfurt ein Science Festival zum zweiten Mal und da gibt es eben auch ein Zelt von der Goethe-Uni und ich darf sozusagen dieses Zelt befüllen, natürlich nicht alleine, aber erstmal zu schauen, ja, okay, was kommt in dieses Zelt rein, und es wird in der Innenstadt stehen, das heißt, wir haben wirklich einfach Laufpublikum jeglicher Couleur, da freue ich mich sehr drauf, ja, weil das ist eigentlich genauso mein Thema, dass ich das eigentlich immer sehr, sehr schön und wichtig finde, raus aus der Uni rein, irgendwie ins Leben und nicht nur die Leute zu erreichen, die sich dann vielleicht auch eine Uni-Webseite irgendwie durchlesen oder so.
Ja. Ja, das finde ich super cool, gerade so im Hinblick auf ja, das Thema quasi dieses Podcasts, dass wir ein bisschen schauen wollen, okay, wie können wir Wissenschaftskommunikation inklusiv gestalten und das auch gerade diesen wunderbaren Term ins Leben bringen, quasi, ja, genannt. Und genauso hast du ja auch den sogenannten Neutronenstern ganz besonders Leben eingehaucht. Und ja, bevor wir vielleicht da auf das Format rund um den Neutronenstern eingehen, ich habe mir auf der dazugehörigen Website natürlich was dazu durchgelesen, aber magst du vielleicht nochmal für uns erklären, was ist jetzt eigentlich nochmal genau der Neutronenstern, sodass wir ja eine gewisse Vorstellung davon haben?
Ja, sehr gerne. Also alle PhysikerInnen, die jetzt zuhören, seid nicht zu streng mit mir. Ich sage immer, Neutronenstern ist sowas wie das kleine Geschwisterchen von einem schwarzen Loch. Schwarze Löcher kennen die meisten zumindest vom Sehen, in Anführungszeichen. Und genau, die entstehen ja bei einer Supernova, wenn ein sehr massereicher Stern am Ende seines Lebens explodiert oder implodiert. Da geht es schon los mit Genauigkeiten. Und Neutronensterne entstehen ähnlich. Der Unterschied ist, dass der Stern vorher nicht so massereich war und dann eben nicht sozusagen diese absurde Schwerkraft eines schwarzen Lochs entwickelt, aber trotzdem enorm viel. Und dann entsteht ein irrsinnig kompaktes Objekt, eine kleine Kugel, kann man wirklich sagen. Also die sind ungefähr 20 Kilometer im Durchmesser. Das 20 Kilometer klingt jetzt vielleicht nicht wenig, aber für astronomische Maßstäbe ist es wirklich Nix.
Okay, ja.
Das ist winzig, so. Und die drehen sich irrsinnig schnell um die eigene Achse. Pulsare haben vielleicht auch manche schon mal gehört. Das ist tatsächlich auch eine Form von Neutronenstern, die durch diese schnelle Rotation und dieses starke Magnetfeld eben auch ein Signal abgibt, was man tatsächlich auf der Erde sehen bzw. messen kann.
Mhm.
Also ein kleines Massemonster.
Ja, ich habe nämlich auch gelesen bei dir auf der Website, dass quasi so ein, wenn man mal so einen Zuckerwürfel großen Neutronenstern nehmen würde, dass der so schwer wäre wie der Mount Everest. Und das ist super schwierig für mich vorzustellen.
Ja, also das ist auch, genau.
Also ich finde genau den Vergleich wunderbar, aber es ist irgendwie, das will nicht in meinen Kopf rein.
Nee, das ist auch nicht, also das kann man, da gibt es diverse Vergleiche mit so viel Tonnen auf so viel Zentimeter, aber es ist genau das, es entbehrt irgendwie jeder Vorstellungskraft, weil es wie viele Dinge im All einfach ein bisschen absurd ist und auf einer Größenskala, die, glaube ich, einfach ja menschlich sehr, sehr schwer vorstellbar ist.
Okay, cool, super. Ich glaube, jetzt haben wir uns alle so ein bisschen ein Bild davon gemacht, was denn eigentlich unter diesem Neutronenstern zu verstehen ist. Und das besonders Spannende ist jetzt, wo du dich auch quasi mit bei mir gemeldet hast, dass du eben diesen Neutronenstern als ein Format an die Menschen gebracht hast innerhalb dieses Projekts. Und mich würde jetzt interessieren, wie genau bist du darauf gekommen, quasi dieses Format zu wählen? Das ist ja ein interaktives Exponat. Genau. Und wer war da auch initial vielleicht die Zielgruppe? Vielleicht fangen wir damit mal an, wie das so entstanden ist.
Genau, also die Lorbeeren, ein interaktives Format zu machen, die gehen nicht an mich. Ich würde sagen, die gehen hauptsächlich an meinen Kollegen Dr. Markus Bernhardt, der einfach vor mir schon an der Goethe-Uni war und bei der Antragstellung des Clusters das Cluster beraten hat, um vielleicht auch nochmal so eine andere Aufgabe von uns jetzt zentral zu nennen. Also wir helfen durchaus auch WissenschaftlerInnen, Anträge zu stellen, dann mit Schwerpunkt, was können sie in der WISCOM machen. So war das damals auch. Da wurde geschrieben, es soll eine Referentin für Wissenschaftskommunikation geben. Und neben den vielen schönen Dingen, die da alle so drin standen, stand da eben auch ein Mitmachobjekt. Die Idee war insofern also schon da, aber noch nicht, was es ist und wie überhaupt und wo. Und also keine Details, aber das soll es geben. Und da bin ich gestartet und habe mich tatsächlich erstmal ja, ausgetauscht, umgeschaut. Ich war ja auch da ganz neu überhaupt in der WISCOM drin. Kann mir vielleicht nachher noch verraten, wie ich darüber drauf gekommen bin im Endeffekt. Aber das war dann einfach wirklich der Austausch mit Peers. Konkret Sascha von Science Birds in Frankfurt, den kennen vielleicht auch manche.
Ja.
Der ist ja Physiker, kam auch von der Goethe-Uni und der sagte unter anderem, Mensch, mach doch einen Neutronenstern, weil das die Herausforderung war, dass das ein Cluster war, was Astro- und Kernphysik gemacht hat und ich gerne was wollte, was auch beide Forschungsthemen irgendwie vereint, dass ich eben auch nicht nur so einen thematischen Schwerpunkt auf dem einen habe, sondern natürlich auch diesen anderen Aspekt irgendwie da reinkriege und auch mit erklären kann, zumindest, ja, gelegentlich, sagen wir mal so.
Ja, verstehe.
Und so kamen wir auf den Neutronenstern und die Zielgruppe war, wie man immer so schön sagt, die Öffentlichkeit. Und dann sagt man immer, nein, das ist keine Zielgruppe. Das ist keine Zielgruppe. Und ich habe dann relativ schnell gesagt, okay, ich möchte was haben, was auf jeden Fall auch schon für Jugendliche funktioniert. Und es soll auf Events funktionieren, sowas wie die Highlights der Physik, wo wir dann auch waren in Kiel. Es wäre gut, wenn es auch alleine funktioniert, also dass ich nicht immer jemanden habe, der es erklären muss. Es ist aber natürlich viel schöner, wenn das jemand macht. Und es sollte möglichst zugänglich sein. Und mein Hauptziel war aber vor allem auch neugierig zu machen. Was auch clasht vielleicht mit der Vorstellung von Wissenschaftlern, die dann sagen, ja, aber die Leute sollen ja auf jeden Fall verstehen, was das ist. Und dann ist dann meine Rolle vielleicht auch zu sagen, ja, aber ja und, ich glaube, der Anspruch kann gerade bei so Geschichten, auch wie der Night of Science, ne, wo einfach mal Leute einfach vorbeikommen und vielleicht mal irgendwas zwischen 3 und 10 Minuten da verbringen, mein Ziel ist nicht unbedingt, dass hinterher jeder erklären kann, was das ist und was da drin passiert, sondern dass einfach Hürden abgebaut werden, dass Leute Lust auf Physik bekommen und sagen, okay, ey, das ist ja vielleicht doch irgendwie spannend oder das, ich verstehe ja doch was, oder ach, das macht ihr an der Uni. Also ne, einfach so ein bisschen eine Nahbarkeit schaffen und eine Zugänglichkeit und nicht hinterher einen wahnsinnigen Bildungsauftrag erfüllt zu haben, sozusagen.
Ja, super spannend. Das habe ich mich nämlich auch gefragt in der Vorbereitung quasi, inwiefern ja der Neutronenstern schon quasi Teil des Antrags eben war und inwieweit das schon ja ausgetüftelt war, welche Aspekte quasi erfüllt werden sollen. Denn ganz besonders, was mir natürlich aufgefallen ist und worüber wir auch im Vorhinein gesprochen haben, dass wir heute auch nochmal Fokus drauf legen wollen, ist natürlich auch das Thema Sprache an diesem Format insbesondere. Ich habe auf der Website gesehen, die eben zu diesem Neutronenstern ja auch aufgesetzt wurde. Vielleicht kannst du später auch nochmal was dazu sagen. Ich werde die auch noch entsprechend verlinken. Da gibt es die deutsche Sprache, englische Sprache und auch die einfache Sprache, die eben Teil dieses Projekts geworden ist. Mhm. Und genau, da frage ich mich, was hat dich oder euch eben im Team motiviert, jetzt zu sagen, nicht nur wir nehmen jetzt nur deutsche und englische Sprache, sondern wir schauen auch ganz explizit darauf, eine Version dabei zu haben, die eben möglichst vielen Leuten dann zugänglich ist.
Mhm. Genau, also ich kann schon mal verraten, dass die einfache Sprache auch erst später dazu kam. Wie ich ja gerade gesagt habe, wäre es schön, wenn das sozusagen alleine funktioniert oder wenn Leute sich auch was durchlesen können. Und der deutsche und der englische Text waren von Anfang an da. Also man muss sich das so vorstellen, der Neutronenstern ist eine große Kugel. Von hinten sieht es vielleicht ein bisschen aus wie so ein Planetenmodell. Man hat aber in dem vorderen Teil ein Viertel, was aus so Silikonschichten besteht. Und die kann man abnehmen. Und unten drunter wird dann werden diese Schichten erklärt. Die Schichten sind maßstabsgetreu und ich kann halt dann nach und nach erfahren, was da so ungefähr vor sich geht. Auf dem Stern selber ist auch Text gedruckt, würde ich im Nachhinein auch direkt sagen, der ist viel zu lang. Aber man macht ja Dinge auch zum ersten Mal.
Absolut.
Und da eben auch, wenn man es nicht alleine macht, war auch so ein Punkt, ich glaube, noch ungenauer hätten wir unsere Wissenschaftler nicht durchgehen lassen, sozusagen. Mhm. Und dazu ist eben ein Touchscreen, das steht auf so einem Podest, was das Ganze eben auch transportabel macht. Also ich kann das Podest quasi, wenn ich das umdrehe oder abnehme und dann den unteren Teil umdrehe, dann habe ich eine große Kiste, die so aus so einem Flight Case heißt das, also was in der in Flugzeugen halt auch benutzt wird, das, was es halt relativ in Anführungszeichen leicht macht.
Also eigentlich sieht das auch so ein bisschen aus wie so eine, also ich stelle mir das so vor, wie so eine Mozartkugel, also mit diesen verschiedenen Layers, ja, wo man dann einmal so reinschneidet und dann hat man halt noch so eine kleine Box, sage ich mal, in der man das dann transportieren kann.
Mozartkugel trifft es sehr gut. Ich muss lachen, weil ich gar nicht weiß, ich weiß nicht, ob du das mit den Pralinen gesehen hast, aber wir hatten auch mal eine Pressemitteilung, die hieß, wie hieß die denn? Kosmische Schokopralinen. Da ging es um verschiedene Schichten von, ja. Und tatsächlich, ich muss ein bisschen angeben. Mit der Pressemitteilung haben wir auch den IDW-Preis gewonnen für Wissenschaftskommunikation.
Wow, das ist ja richtig cool.
Dritter Platz. Das sein? Wow. Ja, lustig. Aber gut, dass du diese Assoziation hast, weil es stimmt genau. Es gibt Neutronensterne, die sind wie Mozartkugeln, aber es gibt auch welche, die sind mehr wie Rocher. Ohne Werbung machen zu wollen. Okay. Und das, ich muss noch weiter abwandern. Ferrero Rocher USA hat diese Pressemitteilung auf Instagram aufgegriffen und hat einfach eine goldene Rocher-Kugel ins All gesetzt. Und das war einfach so mein persönliches, absurdes Highlight aus meiner Wisconsin.
Das ist aber auch interessant, dass mir das jetzt gerade gar nicht in der Vorbereitung begegnet ist. Das werde ich im Nachgang auf jeden Fall nochmal raussuchen und wenn ich es finde, dann entsprechend auch
weil das ist natürlich ein Highlight. Irgendwo auf meiner Website steht es auf jeden Fall, aber das nur nebenbei. Aber so kann man sich das tatsächlich, also gerade Mozartkugel trifft es in dem Fall auch gut. Wir haben die Schicht natürlich bunt gemacht, in echt, keiner weiß, welche Farben die haben. Das Einzige, was man weiß, ist, dass die Oberfläche von einem Neutronenstern eigentlich eine perfekte, glatte Kugel ist. Der Display, da waren wir. Der Display ist so ein Touchscreen und da kann ich eben auch nochmal so nach und nach durch diese Schichten wandern und ein bisschen mehr lesen. Die Texte, es war auf jeden Fall natürlich eine Teamarbeit. Die Texte hat dann auch eine Doktorandin an der Goethe-Uni gemacht. zusammen mit ihrem Professor, die auch nochmal natürlich da viel tiefer drin sind als ich. Genau, und es war wirklich ein, ganz viele Menschen haben da irgendwie zu beigetragen, dass das was wird. Und die einfache Sprache war sowas, dass ich, es erschien mir, wenn ich jetzt sage, es erschien mir irgendwann selbstverständlich, erklärt es nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber ich kann es dir gar nicht mehr so genau sagen. Ich habe das einfach öfter mitbekommen, nicht unbedingt im WISCOM-Kontext, aber einfach, was einfache und leichte Sprache ausmacht, habe dann eine Fortbildung gemacht und habe tatsächlich diesen Text auch selber geschrieben und aber auch in dieser Fortbildungsgruppe für Feedback freigegeben. Und das war eine ganz tolle Fortbildung, da mache ich gerne Werbung für, das war bei der Lebenshilfe. Und das war eine Online-Schulung und was die machen, ist, dass auch immer das ReferentInnen-Team gemischt ist und dann ist es eine Person mit Behinderung und eine ohne. Und dann war eben einfach jemand dabei, der auf einfache Sprache auch angewiesen ist und das war natürlich der beste Redakteur für diese Art von Aufgabe. Und der konnte immer, also auch alles, was wir schon geübt haben in dem Online-Seminar, konnte der halt völlig unverstellt und offen sagen, das verstehe ich nicht, was soll das sein? und das war eine tolle Erfahrung und die einfache Sprache ist ja was, das versteht ja jeder oder die meisten. Man muss es von der leichten Sprache abgrenzen, dafür braucht man auch richtige ÜbersetzerInnen, das vielleicht auch noch nebenbei gesagt, also man kann jetzt nicht mal eben loslaufen und denken, ich mache ein paar Hauptsätze und gut ist. Es liest sich einfach, es schreibt sich gar nicht mal so einfach. Wenn man so seine üblichen und dann auch noch so einen akademischen Sprecher gerne mal drauf hat, das wirklich umzusetzen. Aber es ist ja auch was es für alle zugänglich macht. Und es macht es ja auch für Menschen zugänglich, die vielleicht nicht Deutsch als Muttersprache haben. Man muss ja keine Lernbehinderung haben, um Gottes Willen, um davon zu profitieren. Und das war mir eigentlich wichtig. Und das ist mir das, was ich auch immer so versuche mitzunehmen in alle Dinge, die ich so tue in der WISCOM oder im Leben, zu schauen, okay, was kann ich denn machen, um es zugänglicher zu machen, in welcher Form auch immer. Und es gibt so oft Möglichkeiten, es relativ leicht umzusetzen oder wenigstens mal mitzudenken. Oder ja, wie du sagtest, es stand schon im Antrag. Das stand nicht im Antrag, aber es war Geld von vornherein vorgesehen für WISCOM. Allein den Schritt gibt's ja oft schon nicht. Ich habe dann zwar, wenn das Projekt erstmal läuft, nicht oft irgendwie so viel Kohle zur Verfügung, aber wenn ein Antrag gestellt wird, kann ich halt schon relativ viel mit reinschreiben. Und wenn ich Glück habe, wird es ja auch genehmigt und habe dann wiederum eine Flexibilität, sowas auch zu machen. Deswegen finde ich das auch einfach so wichtig, von Anfang an mitzudenken.
Ja, ich finde das super cool, dass du da sogar eine Fortbildung zu gemacht hast, denn ich habe mich natürlich auch gefragt, okay, wie hat Phyllis sich jetzt eigentlich so die Grundlagen, sage ich mal, dazu angeeignet, weil in meiner Recherche dazu habe ich natürlich auch gesehen, wir haben diese Unterscheidung zwischen einfacher und leichter Sprache und mich interessiert natürlich, wie quasi diese Fortbildung in deinem Alltag auch so eingebettet war. War das so eine private Veranstaltung, sag ich mal, die du für dich selber gemacht hast? Oder war das vielleicht auch in den Job mit eingebunden?
Das konnte ich tatsächlich über den Job machen. Das war halt damals noch die Projektzeit. Und das Schöne war halt auch einfach, also ich hatte eine relativ große Freiheit da. Das war sehr schön am Fachbereich oder bei dem Cluster. Und wenn ich irgendwie eigentlich gesagt habe, so, das ist irgendwie wichtig und sinnvoll, dass ich das tue für unsere WISCOM, dann haben die eigentlich auch immer ja gesagt. Ja. Den Luxus hat natürlich nicht jeder, einfach überall sozusagen, ja, so gute Gelegenheiten mitzunehmen. Nichtsdestotrotz würde ich dafür plädieren, dann auch dafür sozusagen sich einzusetzen, weil es ist auf jeden Fall sinnvoll. Aber auch unabhängig von bezahlten Angeboten gibt es ja wirklich so viele gute Ressourcen, gerade online. Ich habe auch mal eine andere, allgemeinere Geschichte gemacht. Da weiß ich jetzt leider nicht mehr, über wen oder was das lief. Aber ich kann es vielleicht nachliefern. Da bin ich mir nämlich nicht mehr sicher. Also es kann auch gut sein, dass das auch was Kostenloses war. Also es gibt einfach verschiedene große Akteure. Und dann gibt es ja so viele irgendwie Lunchtalks oder Stammtische. Und ich habe das Thema auch auf Konferenzen immer angesteuert, sage ich mal, und war mehrfach bei Konferenzen dann auch in Sessions, die sich damit auseinandergesetzt haben und habe da auch wahnsinnig viel mitgenommen.
Meinst du jetzt einfache Sprache?
Inklusion. Oder? Nee, Inklusion im Allgemeinen, ja. Sorry, genau. Nee, eine einfache Sprache war diese eine Fortbildung, aber auch ja. Inklusion. Jetzt kriege ich leider den Namen nicht mehr zusammen. Ich kann aber auch gleich mal spicken, dann können wir kurz Pause machen, weil vielleicht ist es tatsächlich ganz sinnvoll, wenn es was Kostenloses war. Aber dann zu generell, welche Behinderungen und vor allem unsichtbare Behinderungen, ne? Und was wird denn alles nicht bedacht? Also das war auch was hatte ich vorher schon gemacht. Und bin dann auch darüber quasi für den Neutronenstern auf die einfache Sprache gekommen, um da noch zu schauen, okay, was kann ich denn noch machen, um das fertige Ding, wo es vielleicht nicht von Anfang an besonders gut mitgedacht war, doch noch ein bisschen barriereärmer zu machen.
Ich habe auch gesehen, dass quasi seit, oder andersrum, ich fange mal anders an. Für die leichte Sprache gibt es ja ein ganz konkretes Regelwerk und erst seit 2023 gibt es auf internationaler Ebene für einfache Sprache auch eine ISO-Norm, die dann 2024 in der DIN-Norm für die deutsche Sprache quasi übersetzt wurde. Und eure Arbeit, wenn ich es richtig weiß, war ja auch davor quasi angesiedelt, oder? Also die einfache Sprache mit in das Projekt 1 aufzunehmen, oder?
Ich glaube ja. Da fragst du mich was. Ich erinnere mich, dass die in der Fortbildung auf jeden Fall gesagt haben, das eine hat Normen und hat ganz, ganz spezielle Vorgaben. Und ich meine aber, das war die leichte Sprache.
Genau, ja.
Und die einfache Sprache hat einfach auch Regeln, aber ist ein bisschen flexibler und daher halt leichter auch umzusetzen. Und eben vielleicht dann auch, wenn man so eine Fortbildung gehabt hat, auch schon anwendbar. Also das ist eben sowas wie keine Nebensätze, vielleicht auch so Trennsymbole bei längeren Wörtern mit mehreren Silben, kurze ja. Sätze, Hauptwörter, solche Sachen.
Genau, vielleicht magst du dazu auch noch ein bisschen erzählen, weil ich habe natürlich versucht, ein bisschen die beiden Texte, die auf der Website zu finden sind, miteinander zu vergleichen. Und das ist natürlich, glaube ich, nicht so, ja, oder ich meine, du hast diese Ausbildung oder die Fortbildung dazu gemacht. Genau, aber wie bist du da vielleicht vorgegangen, diese Übersetzung am Ende des Tages zu machen und quasi da eine gewisse, oder wie hast du es dann auch noch im Nachgang auf Verständlichkeit geprüft? Du hattest auch gesagt, dass du dann die eine Person aus der Fortbildung das nochmal hast gegenlesen lassen.
Ja, also dazu muss man sagen, dass der Text, der in einfacher Sprache auf der Webseite ist, das ist nicht die Übersetzung der deutschen und englischen Version, sondern es ist die Übersetzung des Textes, der auf den Neutronenstern gedruckt ist. Das ist nochmal eine wichtige Unterscheidung, weil das, was auf Deutsch und Englisch da steht, ist quasi eine Ergänzung mit mehr Details zu dem, was ich da schon habe. Und der Text in einfacher Sprache ist ein allgemeiner Text zu, was ist ein Neutronenstern, der eben auf das Exponat sonst gedruckt ist. Und im Prinzip geht man Satz für Satz durch. Ich würde sagen, der Text war ja so schon auch, war ja kein Fachtext, sondern war ja auch schon für ein Laienpublikum im weitesten Sinne ist auch immer so ein Wort gedacht. Aber im Prinzip schaut man halt, ne, was kann ich reduzieren? Ich glaube, wenn du die nebeneinander legen würdest, dann wird es wahrscheinlich deutlicher, weil es sind alle Informationen enthalten, erstaunlicherweise. Es ist natürlich schnörkelloser, aber das zwingt einen dann eben auch wirklich mal zu gucken, was will ich eigentlich sagen.
Ja, absolut. Das habe ich nämlich auch gemerkt, dass man so irgendwie auf eine Weise leichter einfach durch den Text kommt, wenn man das selber liest. Und ich frage mich auch, du hast es anfangs schon durchschimmern lassen, du hast ja natürlich auch immer wieder den Kontakt zu den WissenschaftlerInnen. Hast du dann den einfachen Text quasi auch nochmal mit WissenschaftlerInnen durchgesprochen oder eher nur dann auf die Verständlichkeit prüfen lassen von der Person aus der Fortbildung?
Ich hatte das in der Fortbildung geteilt. Also ne, das war sozusagen auch eine Hausaufgabe, dass wir eben mal was übersetzen. Und dann habe ich natürlich gedacht, na, dann mache ich doch direkt das, wovon ich dann am meisten, also ich und hoffentlich vor allem andere am meisten was habe. Ich habe das unseren Wissenschaftlern, also beziehungsweise den Sprechern vom Projekt mitgeteilt, dass es das jetzt gibt. Und ich glaube, sie haben gesagt, schön, aber ich weiß nicht, ob sie sich das groß angeschaut haben tatsächlich.
Ja, ich habe in der Vorbereitung auch gesehen, das ist dir dann wahrscheinlich auch untergekommen in dieser Fortbildung, dass es so was gibt wie zum Beispiel so einen Lesbarkeitsindex, mit dem man so einen Text, ja, ich sag mal, auf der ersten Ebene bewerten kann, ob der jetzt verständlicher ist als ein anderer, wo es dann irgendwie darum geht, die durchschnittliche Satzlänge und den prozentuellen Anteil langer Wörter irgendwie in Kontext zu setzen. Und gleichsam ist es natürlich so, nur weil da jetzt ein guter Wert rauskommt beim Index, heißt es noch lange nicht, oder würde ich jetzt mal intuitiv sagen, dass der Text einfach zu verstehen ist, weil ich kann ja trotzdem noch einen Wortschatz verwenden, der jetzt nicht so gebräuchlich ist, sag ich mal. Welche Erfahrung hast du damit vielleicht auch gerade bei dem schwierigen Thema Neutronensternen gemacht?
Oder muss ich ein bisschen in meiner Erinnerung graben. Es ist ja schon ein bisschen her, ne? Also auch da möchte ich sagen, ich kann jetzt die Weiterbildung nicht weitergeben. Ich kann ja nicht weiterbilden, nur weil ich das einmal gemacht habe. Also deswegen genau da bitte mit Vorsicht genießen. Klar, man muss sich, also ich glaube, manche Sachen, manchmal muss man was extra erklären vielleicht. Also dass man auch nochmal was einführt, was in dem anderen nicht vorkommt, damit man ein Wort benutzen kann. Ich weiß gerade tatsächlich nicht, ob das Wort Neutronen so vorkommt und würde aber hoffen, dass das irgendwie als ganz kleine Teilchen oder sowas erklärt ist. Das würde ich jetzt intuitiv so machen. Aber genau, dass man vielleicht manchmal nochmal einen Satz einschiebt, das ist übrigens das. Und dann halt schaut, ne, also sowas wie astronomisch oder so, ne, sowas kommt dann eben nicht mehr vor und dann kann man halt schauen, okay, aber kann ich vielleicht Universum voraussetzen oder eben einfach Stern oder Sonne. Und ich glaube, dass ich glaube, ja, für vieles muss man ein Gefühl entwickeln und sich eben mit der Community austauschen. Ich glaube, bei allen dieser Dinge. Und es ist ja auch da nicht irgendwie one size fits all. Also man kann ja nie allen gerecht werden. Aber es ist besser, als gar nichts zu machen.
Absolut. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, finde ich diesen Text quasi auch, wenn ich jetzt das Exponat vor mir habe, über den Touchscreen. Ne? Das heißt, es ist dann wahrscheinlich irgendwo ausgeschildert oder so.
Genau,
auffindbar ist.
Genau, wenn man, der Touchscreen zeigt immer diese Seite und oben steht eben Deutsch, Englisch und einfache Sprache. Manchmal habe ich das auch einfach schon immer standardmäßig aufgerufen. Also wir waren zum Beispiel mal in einem Einkaufszentrum an einem Samstag, da habe ich einfach das aufgerufen. Und wenn ich dann merke, da ist jetzt jemand, der hat total viele Fragen, will sich total reinfuchsen, dann kann ich ja das andere wieder aufrufen. Aber ich habe das auch schon gemacht, dass ich einfach das standardmäßig aufgerufen habe, weil es ist auch sehr unterschiedlich, gerade wenn man in so sehr offenen Kontexten unterwegs ist, wie die Leute sich auch trauen, darauf zuzugehen oder Fragen zu stellen oder auch nach wie vor, ne, darf man das denn anfassen? Viele haben ja dann auch, das ist irgendwie so museumsmäßig, also dann auch wirklich aufzufordern, dass man das auch machen darf und es auch stabil ist.
Ja, das finde ich auch nochmal super spannend und da würde ich gerne auch nochmal reingehen, und zwar, wenn wir jetzt so in den Kontakt quasi treten mit Menschen, die sich dem Neutronenstern dann nähern, sage ich mal, zumindest dem Exponat. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Wie konntest du auch vielleicht ein Stück weit evaluieren, inwiefern dieser zusätzliche Reiter mit einfacher Sprache angenommen wurde? Und du hattest es eingangs auch gesagt, ne, dadurch, dass es eine Komponente gibt der Haptik, wie haben diese Faktoren vielleicht so wechselgewirkt? Weil du hast ja auch verschiedene Projekte schon gemacht. Was kannst du vielleicht über den Neutronenstern in dieser Aufmachung sagen?
Also ich glaube, genau so dieser haptische Teil und dieses, ich kann da so ein bisschen was puzzeln, jetzt nicht im Sinne von, es ist ein kompliziertes Puzzle, aber ich kann da irgendwie was mit machen. Das baut zumindest schon mal für viele eine Hürde ab. Gerade kleinere Kinder haben die zum Glück oft nicht und legen da einfach los und finden es dann einfach lustig, das auseinanderzubauen und wieder zusammenzubauen. Was aber eben oft dazu führt, dass dann die Eltern vielleicht auch einen Moment länger stehen bleiben. Und es ist wirklich sehr unterschiedlich. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, das kommt sehr auf den Kontext an. Wenn ich jetzt bei uns an der Uni in der Night of Science stehe, habe ich zwar ein riesengroßes Publikum, aber ich habe natürlich ein durchaus wissenschaftsaffines Publikum, was sich ja vielleicht nicht mit Physik jetzt auskennt, aber auf jeden Fall irgendwie Lust hat, sich irgendwo reinzufuchsen. Und das ist ein ganz anderes Erlebnis als zum Beispiel im Einkaufszentrum. Ich muss aber auch gestehen, oder was heißt gestehen, das wäre ja auch schlimm, wenn ich alle Arbeit alleine machen würde. Ich bin ja nicht immer dabei. Also wir haben ganz, ganz viele unserer DoktorandInnen haben den eben, oder der DoktorandInnen damals bei Elements, haben den halt auch betreut. Was auch durchaus sinnvoll ist, weil ich kann ja nicht über meine Forschung berichten. Ich kann das auch erzählen, was ich mir über Neutronensterne angeeignet habe. Aber ich finde immer noch sehr wichtig, dass Forschende selbst kommunizieren, weil da einfach ganz andere Zugänge auch einfach, also nicht nur die wissen mehr, sondern auch einfach, die machen den Job und WissenschaftlerInnen sind Menschen, überraschenderweise. Aber so, und das halt auch dieses Bild von, gerade in der Physik, denken Leute an Albert Einstein. So, nee, ich habe da irgendwie auch junge, internationale Menschen. Das ist ja auch nochmal so eine andere Form der Repräsentation. Und es dann gar nicht das Ziel ist, dass ich da immer selber dabei stehe. Deswegen, kann ich nur von den Sachen berichten, wo ich dabei war. Da sind dann schon auch die Berührungsängste vielleicht größer. Also wenn ich eben sowas wie das Einkaufszentrum habe, dann kommen eher mal die Kinder und gucken und so. Aber es entwickeln sich vielleicht weniger Gespräche als bei Veranstaltungen auf dem Campus. Oder sowas wie die Highlights der Physik, da ist es dann auch durchaus gemischt. Und das ist so der klassische Kontrast. Die Schulklassen, die kommen müssen und die dann Fragen stellen. Das war auch ein bisschen lustig, weil die hatten, glaube ich, auch irgendwelche Laufzettel. Halt für den Unterricht dann irgendwie auch was berichten und dann haben die so Fragen gestellt. Aber du hast so richtig gemerkt, da wird nur so eine Liste innerlich abgehakt.
Ja, klar.
Was auch okay ist. So, man muss nicht Physik lieben und wenn man von der Schule irgendwo in Anführungszeichen hingeschleift wird, dann kann ich das auch gut nachvollziehen. Ja. Also no shade. Aber dann trotzdem halt im Gegensatz zu den Leuten, die dann wiederum das aufgesucht haben aktiv und sich dann da ja informiert haben.
Was würdest du sagen, nochmal mit dem Blick auf diesen Aspekt der einfachen Sprache? Mhm. Habt ihr da irgendwie in der Evaluierung gemerkt, das wurde angenommen, kann man das evaluieren, in diesem Fall des Neutronensterns mit dem Exponat? Vielleicht kannst du da noch ein paar Einblicke geben, wie ihr damit umgegangen seid, auch rückblickend.
Ja. Also leider habe ich sozusagen wenig Daten, weder quantitativ noch qualitativ, weil ich, also selbst wenn ich dabei wäre, ja nicht unbedingt sehe, was die Leute anklicken, oder würde da auch sagen, oder selbst wenn, ich frage ja nicht ab, so, fanden Sie diesen Text jetzt eingänglich?
1 bis 5 Sterne.
Das ist so das eine. Kann ich leider wenig zu sagen. Ich finde Evaluation unheimlich wichtig und merke aber auch selber im Alltag, wie schwierig das ist. Und deswegen ist es oft eher ja so ein anekdotischer Charakter. Aber nichtsdestotrotz, den Stern gibt es ja weiter, auch wenn es das Projekt nicht mehr gibt. Der ist einfach an den Fachbereich übergegangen, ist auch bald, auch dieses Jahr wieder im Einkaufszentrum. Hat noch verschiedene Stationen weiterhin vor sich. Und wir sind mit, verschiedenen Akteuren. Das ist jetzt nicht so spruchreif, dass ich das groß erzählen könnte, aber es gibt durchaus Ideen, den auch nochmal woanders hinzubringen, wo das auch nochmal relevanter werden könnte mit der einfachen Sprache. Und dann kann man ja vielleicht auch nochmal, gezielter darauf hinweisen, dass es das gibt in dem Fall. Und dass man, dass sich das eben auch in Einfachsprache, dass es das gibt überhaupt und dass ich da vielleicht im Gegensatz zu anderen wissenschaftlichen Dingen da vielleicht auch einen Zugang finde.
Total. Ich finde es auch, wenn ich mir selber vorstelle, dann, ich würde jetzt diesen Neutronenstern oder mir dieses Exponat irgendwie zu Gemüte führen, dann würde ich sowieso auch alles anklicken und sicherlich auch in diesen Reiter gehen mit der einfachen Sprache, um das dann einfach, weil wenn man so unterwegs ist oder auch gerade dieses Szenario mit dem Einkaufszentrum, drumherum sind irgendwie ganz viele Einflüsse, dann ist es ja auch für mich, auch selbst wenn ich vielleicht irgendwie X-Paper auf Englisch, keine Ahnung, in meinem Fachbereich gelesen habe schon, viel, viel zugänglicher, dann in der einfachen Sprache diese Inhalte auch konsumieren zu können. Und das ist dann vielleicht gar nicht, ja, das, also wie du schon gesagt hast, ist super schwierig, das natürlich dann live zu messen, weil es ja jetzt keine Studie in dem Sinne war, wir nicht tracken können, irgendwie, wo gehen die Augen hin oder irgendwie so. Genau, aber das ist auf jeden Fall ja eine Inspiration ist für weiterführende Projekte. Und genau, da hattest du ja auch vorhin schon gesagt, dass du immer wieder versuchst, das irgendwie mit einzubringen, das Thema Inklusion, und dass du dir auch, da habe ich so zumindest ein bisschen mit rausgehört, dass du dir wünschen würdest, dass es auch prinzipiell ja mehr mitgedacht würde. Wie siehst du da, oder ja, vielleicht bei euch die Möglichkeiten aktuell, diese Themen mitzudenken, sei es jetzt zum Beispiel einfache Sprache, du hattest auch erzählt, ne, dass ihr jetzt für das Festival, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist ja auch in der Innenstadt, da wieder ja eifrig kuratiert und euch überlegt, wie ihr den Stand aufbauen könnt. Du hast ja auch verschiedene andere Projekte schon begleitet. Wie spielen da vielleicht ja die Gedanken rund um Inklusion eine Rolle?
Ja, genau. Ich glaube, also was ich glaube ich einfach wichtig fände, wenn das nicht noch so ein Anhängsel ist. Nicht so, wir machen das und dann ist es quasi ausgestaltet in was jetzt auch immer. Und dann so, ach ja, irgendwie, ach so, ist das eigentlich, ach ja, gut, es gibt einen Fahrstuhl. So. Und auch, also ne, das einmal den Blick zu weiten, dass Barrierefreiheit oder zumindest Barrierearmut nicht nur heißt, ich komme mit einem Rollstuhl rein, das ist auch wichtig, aber das ist eben nur ein Bruchteil. Oder ich habe vielleicht Alttext oder Audiodeskription, ne? Auch wichtig. Also man kann halt einfach unheimlich viel machen und man kann manches auch im Nachgang, ne, das habe ich ja gerade selber gesagt, bei dem Exponat von dem Neutronenstern ist es auch eher noch so ein bisschen dazugekommen, weil ich gemerkt habe, oh, ich finde das wichtig, wir sollten da was machen. Aber ich kann halt gerade auch im universitären Kontext, was ich ja eben schon angedeutet habe, wenn ich mich ja für das meiste irgendwie um Fördermittel bemühen muss, wenn ich das von Anfang an mitdenke, kann ich da auch relativ viel erreichen. Also ich habe zum Beispiel auch eine Vorlesungsreihe organisiert, und wir haben von Anfang an in den Förderantrag GebärdensprachdolmetscherInnen einkalkuliert. Und das war dann auch überhaupt kein Problem, die zu beauftragen. Und dann hatten wir eben für einen großen Vortrag von Harald Lesch, kann man auch verraten, hatten wir eben GebärdensprachdolmetscherInnen. Und es stellte sich raus, dass er das noch nie hatte. Und ich denke, dieser Mensch hat schon, wie viele Vorträge hat dieser Mensch bitte schon gehalten? Und der hat das auch noch nie. Und dann dachte ich so, na, dann wird's aber Zeit.
Absolut,
So, also, ne, und das habe ich einfach von vornherein mit reingeschrieben. Bei der Kinderuni haben wir es auch immer, an der Goethe-Uni. Aber das ist eben wieder auch, es ist eine Zielgruppe. Und was wir jetzt zum Beispiel für das Science Festival machen, da werden wir zum Beispiel demnächst, also das Science Festival ist nicht nur die Goethe-Uni, das ist die sogenannte Frankfurt Alliance, das ist ein größerer Zusammenschluss aller möglichen wissenschaftlichen Institutionen in Frankfurt, also da sind auch MPIs dabei, Leibniz-Zentren, alles Mögliche. Und da machen wir dann demnächst eben auch mit allen Verantwortlichen einen Workshop, einfach um erstmal aufmerksam zu machen, dass vielleicht jetzt auch frühzeitig, bevor das im September ja dann schon oder auch im Juni, Juli alles irgendwie schon mehr oder weniger in Stein gemeißelt ist, machen wir einen Workshop, dass eben alle auch nochmal so, also auch drauf zu stoßen, organisiere ich jetzt zusammen mit einer Kollegin, genau, dass wir da erstmal den Blick für öffnen. Ne? Man hat hinterher nicht die perfekte barrierefreie Veranstaltung. Die Illusion müssen wir uns gar nicht machen. Aber da eben auch zu schauen, kann man vielleicht eine Führung in Gebärdensprache haben. Das gab es, glaube ich, auch letztes Mal. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich war vor 2 Jahren nicht dabei. Das wurde schon auch mitgedacht. Es gibt auch, ne, klar, es gibt auch Rampen für die Zelten. Es sind Zelte, dass man da gut reinkommt. Und das sind aber so ein bisschen, ja, manchmal so ein bisschen die offensichtlichen Sachen vielleicht, dass man aber vielleicht, das ist, glaube ich, eine neuere Entwicklung. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Deswegen will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber dass man statt Gebärdensprache auch so eine Textübersetzung hat, dass man hinten an der Leinwand den Text hat, der gesprochen wird. Und das habe ich jetzt zum Beispiel auch bei uns beim Tag der Menschen mit Behinderungen gesehen. Das wird dann auch tatsächlich live mitgeschrieben von zwei Personen im Wechsel. Das ist okay. Nicht so nur so ein Automat wie so YouTube-Untertitel mal irgendwie mit KI ausgelesen und dann stimmt die Hälfte nicht, sondern das ist dann auch recht anspruchsvoll, das natürlich auch in dem quasi Live-Tempo, weil es passiert ja live, bei dem Video kann ich das natürlich nachträglich machen und auch korrigieren.
Ja.
Also, dass man das als Text hat. Und auch das hilft ja vielen Menschen, nicht nur Gehörlosen, sondern das kann ganz vielen Menschen helfen, die vielleicht auch so nicht so gut zuhören können. Warum auch immer, ich gehöre dazu. Also, dass man solche Sachen mitdenkt, Ruheräume zum Beispiel. Es gibt viele Sachen, die lassen sich eigentlich leicht umsetzen. Und ja, da profitieren einfach wahnsinnig viele Menschen davon, weil die allermeisten Behinderungen sind tatsächlich unsichtbar.
Ja, ich finde es super inspirierend, dass du gesagt hast, dass du jetzt gerade im Vorhinein quasi schon mal so versuchst, das zu organisieren und so diese Gedanken mit in der Planung direkt zu berücksichtigen. Das ist das eine. Dann habe ich auch mitgenommen, dass man Dinge auch noch nachträglich einfügen kann, wie zum Beispiel eben bei dem Experiment mit der einfachen Sprache. In deiner Arbeit frage ich mich auch, gibt es auch Momente, wo du gemerkt hast, okay, du wolltest irgendwie vielleicht einen Aspekt umsetzen, das hat dann vielleicht aber doch nicht funktioniert, oder Herausforderungen, wo du merkst, das habe ich vielleicht vorher so nicht kommen sehen oder daran bin ich aber auch gewachsen?
Ja, also ein Beispiel, wo ich echt dachte, oh Mist, das hätte ich anders machen können, war ein Girls' Day am Campus, wo wir unter anderem eine Führung in die Experimentierhalle gemacht haben. Und ich hatte nicht auf dem Schirm, dass es da relativ laut ist. Und dann hatten wir eine Teilnehmerin mit Cochlea-Implantat. Also ein Cochlea-Implantat übersetzt ja auditive Signale. Das ist dann nicht wie echte Sprache. Oder es klingt einfach anders, aber es ist schon sozusagen 1:1 der Inhalt. Aber wenn dann da so hämmernde Geräte irgendwas machen, was die meisten und auch oder die viele Menschen ausblenden können, das war halt für sie einfach ein enormer Pegel und sie hat Kopfschmerzen bekommen und musste die Führung abbrechen. Und da dachte ich einfach, ja, Mist, beim nächsten Girls Day schreibe ich vorher rein, es kann laut sein und das ein bisschen beschreiben, damit dann damit die Menschen zumindest selber entscheiden können. Oder ich sehe, habe das jetzt auf dem Schirm, wenn ich das vielleicht sehe, kann ich auch vorsagen, übrigens, da drin ist es laut. Und schon mal zumindest auch diese Exit-Strategie anzubieten. Weil es liegt ja dann immer wieder die Verantwortung bei der Person, die es betrifft. Ne, das ist ein junges Mädchen, die muss dann auch noch sagen, ich möchte hier lieber raus. Und es gibt.
Dass sie sich auch traut überhaupt.
Genau, ne, sie musste sich trauen und dann konnte sie da, also ne, sie hat es A verpasst, B ging es ihr schlecht oder andersrum. Und und ich glaube, das müssen Menschen mit Behinderung ja sowieso die ganze Zeit. Und wenn wir einfach alle ein bisschen mehr mitdenken und für ein paar Eventualitäten ist voll wert in dem Kontext, also einfach für mehr Situationen vorbereitet sind.
Ja.
Und das muss nicht die Welt kosten. Und es ist auch, es hilft ja schon einfach, also Informationen transparent zu machen, wie das. So, das hätte mich gar nichts gekostet. Es wären 3 Minuten, wenn überhaupt, die ich länger in diesem Girls Day-Formular verbracht hätte. Und das ist ja dann noch keine tolle barrierearme Lösung, aber es ist zumindest schon mal auch eine Form von vielleicht Wertschätzung, dass ich überhaupt die Information bereit habe. Und das ist, genau, das ist das, da habe ich mich echt geärgert und dachte, okay, das passiert mir nicht nochmal. Und ja, andere Sachen sind dann auch eher also vielleicht auch spannende Dinge, die ich vorhatte, sind dann, weiß ich nicht, auch organisatorisch gescheitert. Also ich wollte eigentlich immer gern mit dem Neutronenstern in Schulen. Und das aber irgendwie hinzukriegen mit Lehrplänen und Pipapo. Und dann ist aber halt eben auch das Projekt ausgelaufen. Also muss ich dazu sagen, das ist nach wie vor möglich. aber
Contact Phyllis Lau.
Ja, genau. Hit me up. Aber einfach der Prozess, also erstmal den Kontakt in Schulen zu finden. Viele Unis haben Partnerschulprogramme, wir auch. Wir hatten auch Kontakt zu einer Blindenschule. Genau, aber das ist wahrscheinlich auch keine Ausnahme. Aber oft hakt es dann halt einfach eher an so organisatorischen und bürokratischen Geschichten. So selbst wenn der Wille schon da ist, ist nicht unbedingt zumindest ein einfacher Weg da. Genau, und dann ist es halt auch das damit ein bisschen im Sand verlaufen, dass das Projekt geendet ist und ich einfach nicht so viel Zeit investieren kann, das voranzutreiben, weil es jetzt quasi einfach nicht mehr zu meinen Aufgaben gehört. Das muss man auch sagen. Aber jeder, der den gern ausleihen möchte, also egal ob jetzt eine Schule oder ihr habt selber eine Night of Science oder was für einen Kontext auch immer, den darf man einfach ausleihen. Das kostet nichts, außer die Logistik, muss man dazu sagen. Und die Versicherung.
Dass die Mozartkugel auch die richtigen Augen und Münder trifft, sozusagen. Ja, danke, dass du das auch teilst, quasi den einen Moment, wo du gemerkt hast, das hätte ich vielleicht vorher anders mitbedenken können. Und ich frage mich aus deiner Perspektive ausgehend davon oder andersrum formuliert, ich merke, dass du dich schon sehr intensiv mit dem Thema Inklusion beschäftigt hast und da verschiedene Aspekte schon mitdenkst. Was würdest du anderen vielleicht raten, die auch eigentlich großes Interesse daran haben, das noch mehr in ihre Projekte einzubinden und dabei vielleicht auch merken, wo fange ich eigentlich am besten an? Es gibt eben verschiedene Hürden, sei es dann eben manchmal das Thema Geld. Wenn wir jetzt mitten in einem Projekt sind, dann fehlen oftmals da Ressourcen, manchmal aber auch das Know-how. Und ein Anlass oder Ziel des Podcasts ist auch so ein bisschen zu schauen, okay, wie fange ich eigentlich vielleicht am besten damit an oder auch den Zuhörenden so eine gewisse Art von Mut zu machen, da jetzt einfach so anzufangen, weil es ja auch manchmal so eine gewisse, vielleicht, ich sag mal in Anführungszeichen, Angst gibt, Dinge dann falsch zu machen am Anfang. Ja, was würdest du vielleicht Leuten mit auf den Weg geben wollen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Angst falsch zu machen, weiß nicht, ob man Angst haben muss, aber eine Sorge begleitet mich durchaus auch noch, weil es ist ein sensibles Thema. Aber aus Angst, dann gar nichts zu machen, ist auf jeden Fall das Falscheste. So, das kann man schon mal sagen. Es ist, glaube ich, immer, also ganz viel ist erstmal, bevor ich jetzt über Informationen rede, erstmal ist so Haltungsfrage. Wenn ich das wirklich wichtig finde, und jeder sollte es wichtig finden, aber das steht vielleicht auf einem anderen Blatt, aber wenn ich das, wenn es mir ein Anliegen ist, das ist schon mal, da ist schon mal viel, viel gewonnen. Und eben nicht über Leute reden, über Leute entscheiden, sondern irgendwie für und mit, und eben nicht zu sagen, ich kann das ja eh nicht, ich kann ja eh nicht allen gerecht werden und dann deshalb nichts machen. Also Hauptsache, wenn es dann die Rollstuhlrampen sind, habe ich immerhin schon mal einen besseren Zugang, als wenn ich das nicht habe. Und wenn es, oder sowas wie die Alternativtexte, wenn ich auf Social Media, also viel Wisscom findet ja auf Social Media statt. Also das habe ich mir auch erst für dieses Jahr wirklich hinter die Ohren geschrieben, zumindest auf Blue Sky. Auf LinkedIn habe ich es ehrlich gesagt nicht gefunden, aber auf Blue Sky, wenn ich da selten mal was poste, dann kriegen meine Fotos jetzt auch einen Alttext. ich würde sagen, also was vielleicht ein bisschen Mut macht, so jeder Schritt zählt und es gibt auch nicht die richtige Stelle, wo man jetzt anfangen kann, weil ich kann durchaus nachvollziehen, es gibt sehr, sehr viele Informationen in diesem großen, weiten Internet. Da einfach zu gucken, vielleicht ein bisschen zu prüfen, was ist vielleicht auch realistisch in dem Projekt, wo ich gerade bin, sei es finanziell oder sei es auch, was bietet sich denn vielleicht auch an? Also ich muss mir das Leben nicht unnötig schwer machen. So in meinem Fall, einfache Sprache war tatsächlich auch eine einfache Nachrüstung sozusagen, weil diese Website ist was kann ich leicht verändern? Das Exponat kann ich nicht leicht verändern, wenn überhaupt. So, aber eine Webseite ergänzen ist ein relativ geringer Aufwand und jetzt abgesehen von den Fortbildungskosten in dem Fall verursacht es ja auch keine Extrakosten. Die Webseite ist eh da, ob da jetzt eine Unterseite mehr ist oder nicht. Also das sind so Sachen, vielleicht gar nicht so perfektionistisch sein zu wollen, generell im Leben, sondern genau, da einfach schauen, was bietet sich an, ne? Wo kann ich einen kleinen Schritt gehen? Und dann gehe ich nächstes Mal einen Schritt weiter. So, das kann ich sagen.
Hast du dich da auch mit anderen noch diesbezüglich ausgetauscht? Im Umfeld ganz spezifisch in der Wisscom-Community oder vielleicht eher dann in anderen Bereichen, die eben auch rund um das Thema Inklusion arbeiten, aber nicht spezifisch Wissenschaftskommunikation?
Also ich habe das Thema auch auf jeden Fall ins Swisscom-Kolleg ein bisschen mitgenommen tatsächlich. Wer genau hinschaut, es gab letztes Jahr einen Post zum, ich weiß gar nicht, ob es der Abschluss war, nicht von mir, aber ich glaube, ich habe ihn geteilt, da versteckt sich eine kleine schwarz-weiße Schnecke. Das ist ein Fidget-Toy. Und das war mir immer ein Anliegen und das war ja auch gerade beim Swisscom-Kolleg ja auch so ein bisschen ne, der persönliche Standpunkt, gerade wenn man in einer institutionellen Rolle ist. Ich kann ja jetzt nicht irgendeine Agenda fahren, die die Uni nicht hat. oder sagen, das interessiert mich nicht, das finde ich aber so. Ne, ich bin da ja schon etwas gebunden. Und gleichzeitig ist die Uni aber eine super Ressource. Also das kann ich vielleicht auch noch mal allen Menschen, die in universitären oder auch anderen institutionellen Kontexten sind oder eben auch die WissenschaftlerInnen, die das vielleicht hören. Unis haben ja, ich würde doch meinen, in aller Regel sowas wie ein Büro für Chancengerechtigkeit. Also so heißt es bei uns. Manchmal heißt es auch Chancengleichheit irgendwie so, das haben ja. Unis. Und zum Beispiel diesen Workshop, den wir jetzt machen in Vorbereitung auf das Science Festival, den bekommen wir auch vom Büro für Chancengerechtigkeit. Und das Büro für Chancengerechtigkeit bei uns hat auch einen Leitfaden, wie man Barriereveranstaltungen gestaltet und worauf man achten muss. Da ist einfach ganz viel da und vielleicht halt auch schon direkt bei euch um die Ecke und man weiß es einfach nicht. Also auch ich habe diesen Leitfaden bis letzte Woche nicht gekannt, musste ich dann, weil ich genau dann, so und jetzt Science Festival losgeht. Ja. Und so, übrigens, wir haben einen Leitfaden. Ich denke so, ja, guck mal.
Perfekt. Also,
Mensch, also gerade an so Volluniversitäten ist halt einfach, es gibt so wahnsinnig viel, es gibt so viele Gremien und Unterabteilungen und Dinge, dass man das, glaube ich, oft als so einzelner Mensch in einem Fachbereich gar nicht unbedingt mitbekommt. Und vielleicht da sogar mal gucken, weil da hat man ja im Idealfall auch direkt Ansprechpersonen, die einem weiterhelfen können. Und das ist dann auch nicht irgendwie eine teure externe Beratung oder so, sondern die sind dafür da. Die freuen sich, glaube ich, total, wenn das mehr passiert. Und genau, also das nochmal so als Ressource. Und genau.
Ja, super cool. Das frage ich mich nämlich auch ganz häufig, wie wir da irgendwie noch mehr in den Austausch kommen, weil es ja explizit Menschen gibt, die sich komplett mit dem Thema Inklusion und Barrierefreiheit oder Barrierenabbau beschäftigen. Genau, wie wir da alle noch ein bisschen mehr vielleicht in den Austausch kommen können, um eben in Projekten sei es jetzt in einem Exponat, wie du es gesagt hast, oder dann eben Live-Veranstaltungen oder da alle voneinander mehr quasi zu lernen und Feedback zu bekommen, um Barrieren abzubauen.
Ja, genau. Du hattest ja auch noch gefragt, wo ich mich noch sonst ausgetauscht habe. Und das hatte ich ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen, die verschiedene Sessions auf Konferenzen. Also wirklich eine wahnsinnig tolle Konferenz im englischsprachigen Raum ist die Excite. Das ist eigentlich Fokus auf Science Center und Museen. Also jetzt als Uni sieht man sich, oder als Uni-MitarbeiterIn sieht man sich da vielleicht gar nicht unbedingt. Aber das ist eine wahnsinnig tolle, vielseitige, inspirierende Konferenz. Und da habe ich eben einfach in diesen Sessions auch Dinge kennengelernt, die wirklich auch leicht umzusetzen sind. Also mein Lieblingsbeispiel sind da die sogenannten Sensory Bags. Ich habe noch keine gute deutsche Übersetzung gefunden, aber im Prinzip sind es wirklich einfach Taschen oder Beutel oder Kisten, je nachdem, wo man ist oder wie sie es umsetzen lässt. Aber es geht darum, dass man einfach verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung stellt für neurodivergente Menschen. Heißt, da können sowas wie besagte Fidget Toys drin sein, da können Gehörschutz drin sein, da kann auch so Kommunikationskarten drin sein, wenn Menschen dann Schwierigkeiten haben, eben was anzusprechen oder überhaupt auch Sachen auszusprechen, eben wegen einer, aus diversen Gründen. Und dann ist da einfach sowas drauf wie, ich brauche eine Pause oder wo ist die Toilette oder ne, manchmal auch mit Symbolen oder Worten, je nach Alter, das kann man ja auch ganz früh anfangen. Auch so kleine Ringe wie dieser hier. Das hilft jetzt
nicht.
Ich halte ihn in die Kamera, aber es ist schon. Auch die haben einen Namen, den ich jetzt vergessen habe.
Ist das nicht so eine Art Massagering oder so?
Genau, es ist so eine Art Massagering, genau. Und mir fällt jetzt nur der Markenname ein, aber das gibt es auf jeden Fall auch günstiger. ich mache jetzt keine kalte Werbung. aber da gibt, also auch da können wir ja vielleicht in den Shownotes einfach verlinken.
Gerne.
Zu diesen Sensory Bags, weil das ist wirklich in der Anschaffung überschaubar und dann habe ich das einmal und wo wir gerade, oder wo ich ja auch schon die unsichtbaren Behinderungen angesprochen habe, ist es einfach, genau, einfach ein großer Gewinn, wenn man da, ja, den Menschen entgegenkommt und es zu einer Selbstverständlichkeit macht und die nicht immer so hart für sich selber einstehen müssen. Und gerade diese kleinen Ringe, die kriegt man auch wirklich in großen Mengen günstig. Selbst wenn ich einfach nur ein bisschen gestresst bin, also das ist auch so, glaube ich, also das ist doch auch so nett oder Menschen
total
entdecken das und sei es ja gar nicht, also ein Teil finde ich ist ja auch immer, es ist natürlich der wichtige Teil, es zugänglich für alle Menschen zu machen, aber es ist immer auch ein Punkt, wenn ich wirklich sichtbar diese ganzen Unterstützungen habe, dass Leute denken, ach, das gehört dazu, um so von diesem, ich nenne es mal platt, Extrawurst-Ding runterzukommen, sondern jedes Mal, wenn ich ja durch so eine Maßnahme eine Barriere sichtbar mache, wird die Barriere für viele Leute, die diese Barriere nicht wahrnehmen, sichtbar, logischerweise. Ja. Und deswegen, das hat ja auch viel mit Repräsentation zu tun. Und ich glaube, das ist eben auch ein wichtiger Schritt, einfach gerade, wenn es so große Sachen sind, oder jenseits eben so unserer, ich sag mal, Bubbles und Communities, wo Menschen jetzt wie du und ich da einfach auch sehr ein großes Bewusstsein für haben, dass das einfach ja in der Regel nicht unbedingt vorausgesetzt werden kann. Und je mehr ich mache, desto mehr habe ich auch einfach eine Normalisierung und kann dafür ja auch ein bisschen, ja, so eine Advokatin sein.
Ja, total. Gerade auch das Stichwort Normalisierung, das finde ich an der Stelle super wichtig, dass Menschen dann quasi dadurch nicht noch mit Bezug auf die Extrawurst, ne, dass Leute dann nicht irgendwie noch weiter stigmatisiert werden, weil sie dann eben so hervorstechen, sage ich mal, ah, okay, genau, die brauchen jetzt noch irgendwie XY, sondern das heißt einfach, okay, irgendwie alle Menschen sind irgendwie Teil von dieser Gruppe. Sowieso, wie du auch vorhin gesagt hast, so viele Sachen sind irgendwie unsichtbar. Genau, dass wir da einfach ja mit Awareness und einer gewissen Zärtlichkeit auch an diese Themen rangehen können. Super cool. Hast du vielleicht noch ein, zwei letzte Gedanken, die du unter diesen Aspekten mit in die Viscom-Bubble geben wollen würdest, Stand heute?
Ah, so schwierige letzte Worte.
Das ist noch nicht das Letzte, keine
Sorge. Ja, Gott sei Dank, dann, das mindert ein bisschen den Druck, irgendwas Hochtrabendes sagen zu müssen. Nee, also ich glaube, was du gerade als Zärtlichkeit benannt hast, dann ist so diese Kindness, also so ein Wohlwollen. Ich finde so diese, also was mich wirklich beschäftigt, nicht nur in dem, also da vor allem, aber auch generell, wenn es in irgendeiner Form um Minderheiten geht, in welcher Dimension auch immer, so dieser, irgendwie oft finde ich, explizit oder implizit irgendwie so eine Haltung von mir wird was weggenommen. Und das finde ich unfassbar schade, weil so, das ist nicht so, oder vielleicht ist es für manche Menschen ein bisschen so, aber wie fair wäre das, wenn manche Menschen sich vielleicht ein bisschen einschränken müssen, um ganz viel andere große Einschränkungen weniger schwierig zu machen?
Ja. Ja, total. Das, was du gerade gesagt hast, gilt ja auch so, ich sag mal, für das allgemeine Leben, wenn man es mal so nennen kann. Und das lässt sich ja dann immer wieder auf verschiedene Aspekte oder Realitäten runterbrechen, je nachdem, welchem Raum wir sind, sei es jetzt ein Viscom-Raum, sei es irgendwie der Raum mit NachbarInnen, den wir irgendwie gemeinsam gestalten und so weiter. Genau, weil natürlich ja durch inklusivere Viscom auch nicht alles quasi aufgebrochen werden kann, aber das sicherlich ein wichtiger und wesentlicher Aspekt ist, gerade wenn er vielleicht auch so ja, von der institutionellen Perspektive kommt, ne, wie können wir da irgendwie aktiv sein. Genau, ich fand es super interessant, mit dir darüber zu sprechen aus der Praxis, Phyllis, dass du da verschiedene Aspekte mit eingebracht hast und das so aufgezeichnet hast, wie du vielleicht erstmal zum Bistum gekommen bist, aber was du auch noch darüber hinaus gemacht hast und wie das dann alles jetzt in deine Arbeit einfließt. Genau, und ich habe immer am Ende eine Frage, die dann nicht mehr so ganz Bistum-bezogen vielleicht ist, aber trotzdem vielleicht auch ein bisschen was über dich sagt. Das finde ich immer ganz interessant. Und zwar stell dir mal vor, wir machen jetzt ein großes Potluck-Event. Also Potluck ist ja quasi so ein Zusammenkommen, wo Menschen dann ein eigenes Gericht vielleicht mitbringen, die können oder möchten. Und stell dir mal vor, wir würden uns jetzt mit der Viscom-Community treffen. Ein ganz großes Event, abseits all der ganzen Konferenzen und so weiter. Was würdest du da für das Buffet mitbringen? Was wäre so das typische Phyllis-Gericht oder der Snack, den du da.
Danke, dass du den Snack schon anbietest. Darf ich zwei Antworten geben?
Ja, gerne.
Realistisch wäre es wahrscheinlich ein Snack, oder? also, es gibt die Variante, was ich vielleicht gern mitbringen würde. Mhm. Und was ich tatsächlich gerne koche, genau einmal im Jahr, ist ein Gericht mit Rosenkohl. Scheidet ja auch gerne mal die Geister. Das ist mit Maronen und Rosenkohl in so einer Sahnesoße mit so ein bisschen Zitrone. Das kann man mit Bandnudeln oder mit Klößen essen. Mhm. Realistisch koche ich so gut wie gar nicht. Das macht eigentlich immer mein Partner. Das hat viel mit Mental Load zu tun, um mal so einen Begriff zu droppen am Ende. wenn ich weiß, was es ist, kann es einfach gerne googeln. Wenn so realistisch solche Sachen stattfinden, was in unserem Fall oft dann mal eher so Schulfest, Hort, irgendwas Geschichten sind, dann mache ich ausgerechnet diese Woche einen sehr simplen Nudelsalat. Oder ich bringe Baguette mit, wenn es irgendwas mit Grillen ist. Bin ich sehr perfekt schnell mit Baguette auf der Liste, bevor mir jemand das Baguette wegschnappt.
Alles klar. Ja, ich meine, wir würden das Event natürlich auch im Sommer gerne machen, wenn wir dann draußen sein können. Ja. Da wird sicherlich auch gegrillt.
Das ist gut.
Ja, super cool. Dann erwarten wir dein Baguette. Und vielleicht aber auch können wir dann gemeinsam kochen, das Rezept mit dem Rosenkohl. Das klingt nämlich doch auch sehr lecker. Phyllis, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier mit mir über Wissenschaftskommunikation und die Aspekte von Inklusion auch zu sprechen, die du sogar auch umgesetzt hast, und deine Gedanken mit uns zu teilen, worauf wir vielleicht achten können, um Wissenschaftskommunikation zugänglicher zu machen. Und jetzt ist natürlich auch die spannende Frage, nachdem Leute jetzt hier zugehört haben, wie finden wir dich denn, wenn man sich jetzt mit dir austauschen möchte, zum Beispiel um das Exponat auszuleihen oder nochmal zu schauen, wie war das jetzt nochmal mit dieser Fortbildung zu einfacher Sprache oder auch generell zu hören, als institutionelle KommunikatorIn da vielleicht noch mehr in den Austausch zu gehen.
Also ich bin sehr leicht, dank meines außergewöhnlichen Namens zu finden im Internet. gerne immer LinkedIn, das funktioniert sehr gut. Ansonsten auch tatsächlich einfach per E-Mail. Meine berufliche Adresse ist mania@uni-frankfurt.de. Und die andere steht auf meiner Website. Sie fällt mir gerade nicht ein. Ich habe natürlich eine private, aber da steht noch eine andere. Perfekt. Gerne nachgucken. Die Website ist auch tatsächlich einfach phyllismania.de. Und wie man meinen Namen schreibt, kann man bestimmt den Shownotes entnehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, ich bin ansonsten auch auf Blue Sky, aber nicht so viel. Genau, aber gerne.
Ja, super. Genau, die ganzen Infos werde ich dann auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Schaut euch auf jeden Fall auch gerne die Website an. Ich fand das sehr unterhaltsam auch und schön illustriert. Genau. Und ja, danke nochmal, Phyllis. Und wir sehen uns dann spätestens im März 2026.
Ja, wir sehen uns ganz bald. Sehen wir uns nicht schon, ist es nicht sogar schon
oder?
Februar?
Ah, das ist im Februar. Ah, da bist du auch dabei.
Ja, annehmen, okay. Andersrum. Okay, wir haben gar nicht über das gleiche Event geredet. Das klären wir jetzt gleich noch. Wir haben gar nicht über dasselbe geredet. Okay. Das kriegen wir jetzt gleich noch raus. Ja, aber ich habe auf jeden Fall zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich einfach sehr, wenn wir dieses wichtige Thema mehr unter die Leute und in unsere Community kriegen.
Ja, super cool. Danke dir, Phyllis.
Dankeschön.
Das war Potluck der Perspektiven mit Dr. Phyllis Mania. Wir haben heute unter anderem über einfache Sprache geredet, wie Phyllis das Übersetzen in einfache Sprache gelernt und für ein mobiles und interaktives Format den Neutronenstern umgesetzt hat. Sie zeigt damit, dass man bei Formaten mit digitaler Komponente an der Barriere auch nachträglich durch die Ergänzung von Erklärungen in einfacher Sprache noch verringern kann. Für die ersten Schritte hin zu inklusiver Wissenschaftskommunikation rät sie dazu, an der eigenen Institution zu schauen, welche Leitfäden zu mehr Inklusion eventuell schon existieren und mit entsprechenden Stellen bei der Formatentwicklung oder im Idealfall bereits bei der Antragstellung in Kontakt zu treten. Außerdem sind kleine Schritte wichtiger, als alle Herausforderungen auf einmal lösen zu wollen. Wenn ihr euch mit Phyllis austauschen oder den Neutronenstern ausleihen möchtet, dann findet ihr die Kontaktdaten und ihre Website in den Shownotes. Dort habe ich auch die Hinweise auf Fortbildungen zu einfacher Sprache und die Sensory Bags verlinkt. Falls ihr auch in der Wissenschaftskommunikation tätig seid und dabei Inklusion und Gerechtigkeit wichtige Säulen bei der Ausgestaltung sind oder ihr aus einer machtkritischen Perspektive auf Wissenschaftskommunikation blickt und eure Perspektive teilen wollt, freue ich mich sehr, wenn ihr euch per Mail an potluck@posteo.de meldet und wir ins Gespräch kommen. Damit ihr keine neue Folge verpasst, abonniert diesen Podcast gern auf der Plattform eurer Wahl. Ihr findet ihn auch bei Instagram unter potluck-der-perspektiven-podcast oder bei LinkedIn unter potluck-der-perspektiven. Die Transformation hin zu Realitäten, die inklusiv und gerecht sind, braucht uns alle. Und deswegen freue ich mich sehr über Feedback, Fragen und Anregungen und eure Impulse. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Potluck der Perspektiven.